Deutschlandfunk, Kultur heute.
Rechter Terror damals, rechter Terror heute. Am 9. Juni 2004, vor 16 Jahren also, explodierte in der Kölner Kolbstraße eine Nagelbombe. Ein Terroranschlag des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds. Vor 6 Jahren wirkte die türkische Community um den Anschlagsort herum an der Aufarbeitung mit Mitteln des Theaters mit. Am benachbarten Schauspiel Köln mit Nuran David Kalis Projekt Die Lücke, einer Sternstunde des dokumentarischen Theaters. In den vergangenen Jahren wurde es etwas stiller um die Kooperation. Jetzt aber gibt es, wieder in Zusammenarbeit von Theater und Viertel, die Neuauflage, die Lücke 2.0. Und weil die wegen Corona kein echtes Theaterstück sein konnte, ist ein Hörspiel draus geworden. Gestern war die Erstausstrahlung, ab heute ist die Produktion im Netz abrufbar. Dorothea Markus hat zugehört.
Also ganz ehrlich, wenn uns was passiert, wen sollen wir rufen? Können wir beruhigt die Polizei rufen und die hilft uns? Oder müssen wir Angst haben, wenn die kommen, dass wir einen auf den Deckel bekommen?
Wir sind uns selbst überlassen.
Ja, genau deswegen.
Kutlu Yurtseven, Ayfer Setürk und Ismet Büyük haben den NSU-Terror in der Kolbstraße überlebt. 2014 waren sie Hauptdarsteller in Nuran David Kalis Stück Die Lücke am Schauspiel Köln. Heute, 6 Jahre danach, ist ihr Vertrauen in den deutschen Staat erschütterter denn je. 2004, nach der Nagelbombe, wurden die Kolbstraßenbewohner als erste verdächtigt. Seitdem sind Waffensammlungen bei Elitepolizisten und viele rechtsradikale Netzwerke in Deutschland aufgeflogen. Noch vor einem Jahr, am Jahrestag des Gedenkens, fanden die Anwohner Drohbriefe mit Hakenkreuzen im Briefkasten. Jeder einzelne von euch ist ein legitimes Ziel. Die Gedenkveranstaltung fand danach unter massivem Polizeischutz statt. Beruhigt hat es die drei nicht.
Also die Lücke 2.0 muss es geben, weil als wir damals gesagt haben, das Netzwerk ist noch nicht aufgelöst, wurden wir oft belächelt, ja, das wird doch jetzt aufgeklärt und was passiert danach? Kurze Zeit später gibt es den NSU 2.0. Es ist normal, irgendwie rechts zu sein.
Ja.
Es ist in die Mitte gerückt. Dieses Netzwerk ist ja immer noch da.
Ja, ja.
Und die Angst ist immer noch da.
Richtig.
Im April 2020 wurde das Urteil des Oberlandesgerichts München im NSU-Prozess veröffentlicht. Eine rund 3000-seitige Begründung.
Und auf keiner einzigen Seite wendet sich das Gericht an die Opfer. Kein Wort des Mitgefühls. Das war dem Gericht ganz offensichtlich nicht wichtig.
Sagt im Hörspiel die Journalistin Annette Rammelsberger, die für die SZ den Prozess protokollierte. Denn ein offizielles Gerichtsprotokoll war nicht vorgesehen im größten Prozess der deutschen Nachkriegsgeschichte. Die Aussagen im Hörspiel hören sich oft unerbittlich und larmoyant an. Beginnt sich nicht doch etwas zu ändern im Kampf gegen rechtsradikalen Terror nach dem Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke?
Damals hatte ich schon im Stück gesagt, es wird nie aufhören.
Die tun gar nichts dagegen.
Ich habe das Gefühl, Ausländer haben überhaupt gar kein Recht. Dein Leben wird nicht wertgeschätzt.
Dieser Befund schmerzt und ist als Perspektive eines Betroffenen viel zu selten zu hören. Gut ist trotzdem, dass der Regisseur den 3 Kolbstraßenbewohnern auch diesmal die Perspektive der deutschen Mehrheitsgesellschaft gegenüberstellt, vertreten durch die Schauspieler Stefko Hanuszewski, Nicolas Leni, Svenja Wasser. Die Lücke ist das, was zwischen ihnen klafft. Immer wieder reflektieren sie die eigene Fremdheit, ja vielleicht sogar den eigenen latenten Rassismus.
Genau dieses Nicht-Verstehen, dass man jetzt den Dreien gegenüber sitzt, Ayfer, Kutlu und Ismet, und sie mag und sie interessant findet, aber irgendwann an den Punkt kommt, wo man nicht verstehen kann und mein Weltbild nicht mit ihrem Weltbild vereinbar ist.
Ich merke ja selber, wie ich durch die Kolbstraße gehe. Ich gucke ja wie im Zoo.
Schade ist nur, dass in der Fortschreibung der Lücke wegen Corona jede direkte Begegnung ausfallen musste. Das macht das Fazit unversöhnlich. Vieles von dem, was seit Jahren bekannt ist, wird einfach nur wiederholt, ohne dass es im Dialog vielleicht aufgelöst würde. Denn eigentlich war das Theaterstück vor 6 Jahren ja gerade der Beweis, wie Kunst Kommunikation und Versöhnung ermöglichen kann. Stattdessen kommt in Die Lücke 2.0 etwa auch Jonas Zipf, Leiter von Jena Kultur, zu Wort und erzählt, welche Chancen in aktivierender Kulturarbeit liegen. Auch die Arbeit von Nuran David Kalis ist ein gutes Beispiel dafür. Sie bringt Gefühle und Fakten zusammen, fragt dort weiter, wo die Dinge vermeintlich abgeschlossen scheinen. Zum Schluss des Hörspiels werden auch die stockenden Kölner Planungen für ein Mahnmal thematisiert. Das eigentlich favorisierte Gelände wurde an einen Investor verkauft, der nun andere Pläne hat. Ist das wirklich die Antwort der Stadt Köln auf einen rechtsradikalen Terroranschlag, der um ein Haar ein Massenmord wurde? Kutlu Yurtseven.
Man könnte an dem Bebauungsplan mitwirken, wenn die Stadt wollen würde.
Genau das meinte ich, ja.
Mehr stößt es wieder total sauer auf, dass Geld über die Gefühle der Menschen gestellt.
Ein Beitrag von Dorothea Markus über das Stück Die Lücke 2.0 vom, aber nicht am Schauspiel Köln.